Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und im nächsten Leipzig-Spezial. Wir feiern diese Tage ohne Buchmesse mit der Stadt, in der genauso wie bei uns trotz der offiziellen Absage literarisch viel passiert. Gestern etwa die Verleihung der Preise der Leipziger Buchmesse. Und wir freuen uns auf neue Bücher von drei Autorinnen. Zwei großartige Romandebüts sind dabei von Jade Oender und Laura Swirzner. Beide sind zu Gast und ihnen voran hören wir eine etablierte Stimme der deutschen Literatur, die von Judith Kuckert, nämlich mit ihr werden wir in einem Café der Unsichtbaren sitzen, so heißt ihr neuer Roman. Zuallererst aber schalten wir wieder nach Leipzig. Mal hören, was so los war und ist. Schön, dass Sie alle wieder zuhören. Buchmesse ist nicht wegen Corona, Buchmesse ist doch in Leipzig in vielerlei Form jenseits der offiziellen Messe. Und nach heute wollen wir wieder in die Stadt schalten zu unserer Lesart-Kollegin Miriam C. Hallo.
Hallo aus Leipzig.
Gestern waren Sie tatsächlich auf dem Messegelände bei der Verleihung der Preise der Leipziger Buchmesse. Zu normalen Zeiten in der großen Glashalle immer ein Publikum umtostes Highlight. Wie war es denn diesmal, recht verlassen?
Ja, also so ganz verlassen nicht. Es sind nämlich gerade ukrainische Geflüchtete auf dem Messegelände untergebracht. Die kommen ja auch in großer Zahl in Leipzig an. In der Glashalle allerdings, wo dann die Preisverleihung war, da hat man davon nicht so viel mitbekommen. Da saßen nur so etwa 200 geladene Gäste vor Ort. Aber es ergab sich eben wieder so eine hier fast so ein bisschen verquere Verbindung ja, von Krieg und Literatur. Und der Messedirektor Oliver Zille holte deshalb auch gleich zu Beginn seiner Begrüßung die ukrainische Literatur mit auf die Bühne und er las ein Gedicht von Jelena Saslavskaja aus Luhansk mit dem Titel Schwarzbrot.
Lange gab es keinen Krieg. Lange Zeit. Es war genug Zeit, um die Kinder großzuziehen. Genug Zeit, um die Enkelkinder großzuziehen. Es war nicht genug Zeit, um die Urenkel großzuziehen. Und der Sohn sagte, ich gehe.
Auch die Juryvorsitzende Insa Wilke, die begann ihre Rede mit einer Buchempfehlung, wie sie es nannte. Und sie nannte Tanja Maljatschuks Roman Blauwall der Erinnerung aus dem Ukrainischen übersetzt von Maria Weißenböck. Denn der erzählt eben einerseits von der Unabhängigkeitsbewegung der Ukraine Anfang des 20. Jahrhunderts, aber eben auch von der Situation im Land in den letzten Jahren.
Insofern war natürlich die Ukraine wieder bei der Preisverleihung präsent. Ausgezeichnet wurden gestern dann diese drei Bücher. In der Kategorie Übersetzung ging die Auszeichnung an Anne Weber für ihre Übersetzung des Romans Nevermore von Cecile Weißbrot. Und dann wurden die Essays und Reden von Uljana Gulib, von Uljana Wolf, wurden prämiert in dem Titel Etymologischer Gossip. Das war die Sachbuch-Essayistik. Und dann die Kategorie Belletristik, Roman Eine runde Sache von Thomas Gardi. Das ist der Autor, der ja in so einem Kunstdeutsch schreibt. Und zur Hälfte ist es dann aber aus dem Hebräischen übersetzt von Anne Birkenhauer. Wofür steht denn diese Auswahl, Miriam C.?
Also erstmal sind das drei Titel aus unabhängigen Verlagen, Waldstein, Cookbooks und Droschel. Das halte ich doch für ein sehr deutliches Signal der Jury, gerade eben in diesem Jahr, in dem es die großen Konzerne waren, die mit der Absage ihrer Teilnahme eben an der Leipziger Buchmesse die gesamte Messe zum erneuten Rückzug so gedrängt hatten. Es sind aber auch alles drei Bücher, die in jeweils unterschiedlicher Weise eine Übersetzungsarbeit leisten. Und zwar in ganz ähnlicher Form, wie das Anne Weber in ihrer kurzen Dankesrede skizziert hat.
Ein paar ganz kurze Worte, um zu sagen, vielleicht, dass indem die Jury diesen Roman, die deutsche Fassung des Romans von Cecile Weißbrot ehrt, sie eigentlich auch die Übersetzung selbst würdigt oder vielmehr das Übersetzen. Denn das ist nicht nur eine Übersetzung, sondern das ist ein Buch, in dem übersetzt wird. Es ist hier Übersetzung nicht als fertiges Ergebnis zu lesen, also das schon auch, aber auch als gedanklicher Prozess, den man lesend mitverfolgen kann.
Auch Juliana Wolf betreibt eben in ihrer Essayistik, sie nennt es eine Gesseistik, also von to guess raten, immer wieder dieses Denken in Sprache voran, so ein Denken mithilfe von Sprachspielen oder auch so absichtlich falschen Übersetzungen. Ja, und der israelische Thomas Gardi, der Gewinner in der Kategorie Belletristik, Sie haben es schon angesprochen, der ist ja bekannt für diese Kunstsprache, so ein fehlerhaftes Deutsch, das Broken German, wie er es nennt, und er hat eben auch Teile von seinem Roman. Im ersten Teil ist der so ein surrealer, autofiktionaler Schelmenroman und dann aber auch ein biografischer Roman im zweiten Teil über den indonesischen Prinzen und Maler Radem Saleh. Den hat er eben in diesem letzten Teil in hebräischer Sprache verfasst. Und man merkt es vielleicht schon ein bisschen, wenn ich da so lange an der Sprache von diesen drei Büchern rumrede. Das sind alles drei Titel, wo es jetzt nicht sinnvoll wäre, den Inhalt, die Handlung irgendwie nacherzählen zu wollen, sondern die siebenköpfige Jury, die hat sich da auf drei Bücher geeinigt, die alle, ja, natürlich sprachlich sehr verfeinert, aber schon auch mit einer Geste, also mit so einer zum Teil auch ausgestellten sprachavantgardistischen Geste daherkommen.
Da höre ich bei Ihnen, Miriam, zieht doch ein bisschen Skepsis, vielleicht sogar ein wenig Widerwillen heraus gegen diese Gewinnertitel.
Ja, also die GewinnerInnen, die spiegeln jetzt schon, finde ich, konsequent wieder, was auch schon bei den Nominierungen deutlich würde. Also so eine ganz bestimmte Präferenz der Jury. Und eben, ich finde, am Ende doch so eine intellektuelle, akademisch geprägte Präferenz, also ans Publikum, ja, an alle LeserInnen, die in ihrer Freizeit ein Buch in die Hand nehmen und nicht von Berufswegen, an die hat man da, glaube ich, nicht unbedingt zuerst gedacht. Das sind sicherlich alles tolle und auch verdiente PreisträgerInnen, aber sie stoßen mir jetzt doch in der Zusammenstellung auf. Ich finde, wenn man drei Preise zu vergeben hat, da wäre doch ein bisschen mehr sprachästhetische Diversität drin gewesen. Und vielleicht noch entscheidender, ob diese drei Bücher jetzt gestern oder vor zwei, manche sogar vor 10 oder vor 30 Jahren ausgezeichnet worden wären, das macht eigentlich keinen Unterschied. Also Aktualität war hier offenbar kein Kriterium, nach dem entschieden wurde.
Jetzt waren Sie nach der Preisverleihung oder vorher auch viel in Leipzig unterwegs, Miriam C. Wie haben Sie das denn, die Stadt, erlebt? Kommen so etwas wie Buchmessengefühle auf?
Ja, also ich muss zugeben, ich hatte jetzt schon meine Zweifel, ob bei dieser ganzen Fülle an Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, die da jetzt seit zwei Tagen und auch noch bis Sonntag in Leipzig sind, ob da nicht am Ende auch ein paar AutorInnen in Leere reinblicken. Denn natürlich sind hier nicht so viele BesucherInnen nach Leipzig gereist wie sonst zur Messe. Was ich jetzt aber in den letzten zwei Tagen schon gesehen habe, das waren tatsächlich ausschließlich ordentlich bis gut besuchte Veranstaltungen und auch Veranstaltungen, bei denen gerade nicht nur die Branche so unter sich saß. Ich muss sagen, so ein richtiges Buchmessen-Feeling, das hat sich jetzt noch nicht eingestellt. Dafür verläuft sich eben auch alles immer in diese einzelnen Veranstaltungsorte. Da setze ich jetzt aber große Stücke auf die Pop-Up-Messe, die heute um 12 Uhr im Werk 2 in Leipzig-Connewitz eröffnet. Also das könnte dann vielleicht der Raum werden, wo man sich auch mal so zufällig über den Weg läuft, im Gang stehen bleibt und so ein bisschen treiben lässt. Also alles das, was die Buchmesse und das Buchmessen-Feeling eben eigentlich ausmacht.
Und davon erzählen Sie uns, Miriam C., morgen in Studio 9 in unserem Frühprogramm und dann auch in der Lesart ab 11 Uhr. Erstmal danke ihr für jetzt. Noch einen schönen Tag für Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank, Miriam C. Heute Nachmittag berichten auch wieder die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Deutschlandfunk ab 16 Uhr live am Ort. Unser trotzdem Messe-Special und wir freuen uns jetzt auf eine der vielseitigsten deutschen Schriftstellerinnen. In ihrer Jugend war sie professionell ausgebildete Tänzerin, hat diese Kunst später als Choreografin, Regisseurin vieler Bühnenstücke fortgesetzt, tut das immer noch. Seit über 30 Jahren ist Judith Kuckert aber vor allem bekannt als herausragende Autorin von preisgekrönten Romanen und Erzählungen. Vom ersten Buch an war sie bei der Kritik wie beim Publikum erfolgreich. Und jetzt können sich alle auf diesen neuen Roman freuen. Café der Unsichtbaren. Guten Morgen, willkommen Judith Kuckert.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Warum ist denn Krefeld nachts die schönste Stadt der Welt?
Naja, das kam Ihnen wahrscheinlich absurd vor, ne? Also ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dahinter so ein Spruch von meiner Großmutter steckt, nicht schön sein macht schön, gefallen macht schön. Und ich denke, dass es eigentlich egal ist, ob das jetzt Krefeld ist oder Wuppertal oder Paris oder Gyson. Das ist so eine, dass die Städte, auch wenn sie schäbig sind oder hässlich sind, dass die bei Nacht, wenn man ein Gefühl der Liebe zu dieser Stadt hat, dass die bei Nacht eine ganz große Schönheit kriegen. Und dann passiert einem eben so eine Liebeserklärung wie Krefeld, die schönste Nacht bei Nacht, die schönste Stadt der Welt.
Und Sie legen dieses Wort, diesen Satz einem ehrenamtlichen Helfer vom Sorgentelefon e.V. ja, in den Mund. Und dort arbeitet auch eine ihrer weiteren Heldinnen, die Theologiestudentin Rieke. Und sie erfindet ein Café der Unsichtbaren für eine Probepredigt. Was ist das für ein Café? Wer nimmt da Platz?
Das sind im Grunde zwei Cafés, die sich übereinander legen. Das ist einmal die Erfahrung, die sie im Ohr mitbringt von ihrer Arbeit bei der Telefonseelsorge, von all diesen Menschen, die unsichtbar sind und die da angerufen haben, von denen sie nur die Stimme kennt. Und um dieser Stimme ein Gesicht zu geben, hält sie sich, um diese Probepredigt zu schreiben, hält sie sich in einem Café auf, was so am Rand zum Sozialcafé ist, wo die Leute hingehen, weil es da sehr preiswert ist. Und weil sie da auch eine Art von Ansprache bekommen vom Personal. Und da hält sie sich auf und dann besetzt sie die Stimmen, die sie im Ohr hat, besetzt sie mit Gesichtern, die dort sitzen. Und aus dem Ganzen passiert dann sowas, dass es die Geschichten, die sie dann predigen wird, halb fiktional und halb authentisch sind.
Rieke gehört auch zum Team vom Sorgentelefon e.V. Solche Einrichtungen, die kennen wir ja alle. Man liest beiläufig die Telefonnummern auf Plakaten, Displays. Man denkt wenig drüber nach. Wie sind Sie, Frau Kuckert, auf die Idee gekommen, daraus einen literarischen Platz, einen Erzählraum zu machen?
Es sind zwei Impulse. Einer, vor langer Zeit, ich bin 81 nach West-Berlin gekommen und da gab es noch Telefonzellen. In den Telefonzellen gab es die Aufkleber Kummer. Rufen Sie die Telefonseelsorge an mit einer sehr einfachen Nummer. Und dann habe ich gedacht, das war November, West-Berlin, 81, die Welt kann so trostlos sein, vielleicht muss ich da selber mal anrufen, habe ich aber nicht gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, viele, viele Jahre später mit 50 plus, ich möchte eigentlich nicht nur schreiben, ich würde gern noch was anderes machen, wollte Theologie studieren. Da sagte man mir, 4 Jahre, Altgriechisch, Althebräisch. Oh yeah. Eigentlich das kriegt man in so einen alten Kopf auch nicht mehr rein. Eigentlich wollte ich ja mehr so Gemeindearbeit machen und nicht Altgriechisch und Althebräisch sprechen. Und dann sagte eine Freundin, du geh doch zur Telefonseelsorge als Ehrenamtliche. Und das habe ich gemacht.
Ach, man hat nämlich das Gefühl beim Lesen, als ob sie bei einer solchen Telefonseelsorge echt Mäuschen gespielt hätten. So vielleicht als Praktikantin, habe ich mir vorgestellt. Aber sie haben das tatsächlich gemacht, so richtig? Yeah. Wie lange?
Ich habe 2 Jahre, man macht eine sehr ausführliche und gewissenhafte Ausbildung, 2 Jahre lang, fast jedes Wochenende. Und dann habe ich 4 Jahre dort gearbeitet und als der Roman sich seinem Ende zuneigte, habe ich dem Chef gesagt, ich schreibe einen Roman, ich melde mich jetzt erstmal ab. Mhm.
Aber dann haben Sie nicht den Roman über die Telefonseelsorge geschrieben. Ich meine, meine nächste Frage wäre gewesen, wie war das denn, diese Anrufer und Anruferinnen zu erfinden? Hat sich vielleicht erledigt, ne? Hatten Sie die noch im Ohr? Es ist jetzt schon so lange her oder wie war das?
Ja, das ist auch gar nicht jetzt, das sind ja keine Fallschilderungen, die ich da mache, sondern das sind Konstellationen, die ich in der Erinnerung mitgenommen habe von dieser Arbeit und dann habe ich ganz oft, ganz ähnlich wie Rieke das gemacht hat bei ihrer Predigt, wo sie Café der Unsichtbaren zusammengeschoben hat mit den Stimmen, die sie im Ohr hatte. Ganz ähnlich habe ich das auch gemacht. Es sind echt viele Leute in dem Roman, die sind Mischfiguren. Und ich glaube, dass eher sich Bekannte und Freunde aus meinem Umfeld wiedererkennen werden als Leute von der Telefonseelsorge. Kummer haben ja alle. Kummer haben wir alle und das ist immer, und wir alle gehören ja in diese Welt zwischen den Nachrichten.
Das ist das Interessante, was es wirklich auch mit der Literatur ja verbindet, dass am Telefon da wirklich erzählt wird. Ja? Menschen erzählen und der Telefonseelsorger muss auch da auf eingehen auf diese Erzählung. Einmal heißt es im Roman, im Erzählen bekommen die schlimmsten Katastrophen einen Sinn. Darum geht es an einem solchen Ort, in einer solchen Situation.
Ja, ich glaube, dass ganz viele Leute denken, man sitzt da am Telefon und gibt kluge Ratschläge. Ratschläge gibt man so gut wie keine. Man hört zu. Und das Zuhören rettet ganz viele Leute über die Nacht. Ob ihnen das Leben rettet, weiß, kann man ja gar nicht sagen. Aber es rettet über die Nacht. Und so auf Sicht fahren ja viele Leute in ihrem Leben. Und auch die auf der anderen Seite, die Ratschläge verweigern. Und das ist eigentlich, dass man die Zeit teilt. Und Zeit ist das Kostbarste, was man hat. Und man teilt dann einfach eine Stunde Zeit am Telefon miteinander.
Gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf Ihr Team vom Sorgentelefon e.V. Also Sie haben unterschiedliche Frauen und Männer, aus allen Ecken kommen die da arbeiten. Wir lernen sie nach und nach kennen. Eine zentrale Rolle als Erzählerin spielt eine alte Dame. 80 Jahre ist sie schon und sie bekommt nur einen Nachnamen, von Schrei mit Y hinten. Wer ist das? Wie sind Sie auf die Figur gekommen?
Ja, ich glaube, ich wollte jemanden in der Geschichte haben, der ich sagt und keine durchgängige Ich-Erzählerin aus einer Perspektive, weil das ist ja eine Geschichte, die von Figur, sind ja 7 Figuren, auch die Perspektive wechselt, nicht unbedingt den Sprachduktus, aber die Perspektive, also die Sicht auf die Welt. Und ich wollte gerne jemanden haben, der eine gewisse Verantwortlichkeit übernimmt und das Ganze auch mit dem Humor, den man hat, wenn man vielleicht schon ziemlich lange durch das Wäldchen seines Alterns gelaufen ist. Und das hat diese von Schrey.
Die hat eine resche schöne Art. An einer Stelle wird sie beschrieben, wie sie in tiefer Nacht während ihrer Schicht aus dem Sorgentelefon Bürofenster blickt und im gegenüberliegenden Haus sieht sie einen jungen Mann in seiner Wohnung. Der kommt dann auch noch ins Spiel später. Und dann heißt es, beide sind maßlos Nachtigallen allein. Das ist eins meiner Lieblingsworte. Judith Kuckert, at her best, würde ich sagen. Es ist so schön, dieses Wort, aber es heißt natürlich auch hier, die Situation ist damit so schön gefasst. Einsamkeit, das ist das große Thema, ne? Alleinsein auf der einen wie auf der anderen Seite des Telefons.
Ja, nee, das große Thema ist das, wenn man davon erzählt. Und wenn dann solche Wörter kommen, die dann vielleicht für beide Seiten in dem einen Fenster und dem anderen Fenster so eine Art Zauberwort sind oder so eine Art Lösung sind, dass Erzählen wirklich hilft, dass Zuhören und Erzählen etwas ist, was auch im Kleinen eine größere Welt zusammenhalten kann.
Und dann ist Ihr Buch aber auch eine sehr zart melancholische, wie ich finde, Parabel über die Vergänglichkeit geworden. Aber jetzt nicht nur so seufzt, alles vergeht, sondern so über das Leben als System von Dauer und nichts verschwindet, wie es einmal formuliert wird. Und ich habe, Frau Kuckert, auch Ihre letzten Bücher im Hinterkopf. Und mir scheint es, als ob Sie sich immer mehr genau dafür interessieren, so Zeitlichkeit, Tempi Passati. Aber mit Blick nach vorn, dass man nicht verzagt, sondern diese, ja, unabänderliche Conditio Humana nutzt. Stimmt das?
Ja, habe ich für mich selber noch gar nicht so formuliert gehabt, aber ich glaube, das stimmt richtig, weil ich habe die anderen Bücher, also die früheren Bücher handeln ganz oft von Menschen, die verschwinden und jetzt merke ich, dass ich in so einen anderen Raum gehe, wo ich denke, ja, verschwindet die Zeit eigentlich oder ist das eine Dauerschleife, wo Ereignisse wiederkommen und man auch Menschen wieder treffen kann, dass niemand tot ist, wenn man sagt, naja, okay, du bist im Futur 2. Du wirst für immer gewesen sein.
Ja.
Du wirst für immer gewesen sein. Ne? Mhm.
Am Ende hat mich doch ein Bierchen entzückt. Ein kleines Pilz, das eine der Figuren Marianne am Berliner Flughafen trinkt, wo sie immer hinfährt. Und genau das tut nämlich die Heldin ihres vorletzten Romans, Kein Sturm, nur Wetter. Dort im Flughafen Bistro sitzt sie, um Männer kennenzulernen mit einem kleinen Pilz. Ich stelle mir vor, wie sie beim Schreiben da ein bisschen gelächelt haben.
Ja, und ich bin auch froh, dass Marianne jetzt, war ja in einem anderen Roman, hatte sie ja noch keinen Namen, dass sie in einer gewissen Weise als eine verwandelte Figur jetzt weiter mitspielen darf. Es ist wie im Theater, man hat Schauspielerinnen und man besetzt sie um in unterschiedlichsten Rollen, oft nicht altersgerecht.
Vielen Dank, Judith Kuckert, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich danke Ihnen.
Alles Liebe und das Beste für Sie und diesen famosen Roman Café der Unsichtbaren von Judith Kuckert, jetzt erschienen im Dumont Verlag. 2 literarische Debüts habe ich vorhin versprochen. Kommen wir damit zum ersten Roman von Jade Yasemin Önder. Sie ist Mitte der 80er Jahre in Wiesbaden geboren. Vor 3 Jahren hat sie den Open-Mic-Wettbewerb in Berlin gewonnen. Zuvor schon ist ein Theaterstück von ihr gefeiert und an der Wiener Burg aufgeführt worden. Toller Erfolg und ich bin mir ziemlich sicher, dass nun das erste große Buch ebenso einschlägt. Der Roman Wir wissen, wir könnten und fallen synchron. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Jade Önder.
Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Für diese 2 Leipzig-Trotzdem-Messe-Sendungen habe ich 6 Romane gelesen und alle waren extra klasse. Aber keiner hat mich öfter und so aus der Kurve getragen als Ihrer, Frau Önder. Was ist hier los, habe ich mich gefragt. Was lese ich hier eigentlich von einer jungen Frau, die durch die Welt ihren Kopf, ihre Träume förmlich brettert? Wenn man Sie jetzt fragt, worum geht es denn in dem Buch, was sagen Sie da spontan als erstes?
Als erstes sage ich, es ist sehr schwer zusammenzufassen, denn es ist jetzt kein konventioneller Roman. Es ist keine normale Narration. Es ist eher so ein fragmentarischer Text über das Erinnern, würde ich sagen.
Der Titel hat schon was. Wir wissen, wir könnten, wir fallen synchron. Wie sind Sie auf den gekommen?
Auf den weiß ich nicht mehr, wie ich auf den gekommen bin. Irgendwann war er da. Aber ja, also es ist für mich irgendwie ein Titel, der den Inhalt oder auch die Intention eigentlich des Romans so ein bisschen widerspiegelt. Denn er hat so eine Ambivalenz in sich. So einerseits, dass die Möglichkeit, Probleme, die wir haben, irgendwie zu meistern. Wir wissen, wir könnten diese Probleme überwinden. Aber auf der anderen Seite gibt es irgendwie offensichtlich Mechanismen in uns, die uns daran hindern eben und das Fallen.
Die Heldin und Ich-Erzählerin ist eine junge Frau mit deutscher Mutter, türkischem Vater. Und mit dem Vater ist schon was Besonderes los. Er ist so übergewichtig, dass man, wie es heißt, fast nichts machen kann, was mit Schwerkraft zu tun hat. Und dann kommt er gleich am Anfang zu Tode durch eine Kettensäge, mit der er im Garten seiner kleinen Tochter eine Schaukel bauen will. Das ist mal ein drastischer Start für einen Roman, Frau Oender. Dachten Sie, also wenn schon, denn schon, dann gleich mal richtig voll auf die 12?
Ja, genau so. Also ein bisschen Tarantino-esque, würde ich sagen.
Tarantino, das ist ein guter Gedanke. Wissen Sie, den kann man wirklich bekommen bei Ihrem Buch. Ich meine, mit diesem Beginn ist auch so ein bestimmter Ton gesetzt, der dann mit der Mutter fortgeführt wird. Nach einem Streit mit der Tochter, als die mit ihren Freundinnen zusammensitzt und Unsinn macht, flippt sie förmlich aus, ja, und wirft das gesamte Wohnungsinventar aus dem Fenster. Ne? Und überhaupt fliegen viele Sachen durch diesen Roman. Zum Beispiel auch Frikadellen dann beim Leichenschmaus des Vaters. Das ist auch ein Thema, das angespielt wird. Die Erzählerin entwickelt eine Essstörung, eine Bulimie. Sie selber macht sich aber gar keine großen Gedanken dazu, woher das kommt. Da zuckt sie eher die Achseln. Dann spricht sie aber doch von einem Symptom. Wofür steht das?
Das Symptom ist natürlich die Essstörung, ist die Bulimie, ist einerseits Begleiterin, andererseits auch Antagonistin, glaube ich, der Protagonistin. Ja, ein Symptom, das sie leider eine sehr lange Zeit in dem Roman begleiten wird.
Es geht natürlich auch um Herkunft, deutsch-türkisch, aber das auch in so einem nebenbei und ich würde fast sagen hundeschnauztrockenen Stil. Also wir sitzen beim Döner, Omi und Opi sind zu Besuch, irgendwann muss man ja mal die Kultur des anderen kennenlernen. Und dieses Thema läuft dann so unterschwellig, mal launig, mal ein bisschen aggressiv mit, wenn die Heldin auf dem Schulhof etwa gedisst wird, so hey, hier riecht's nach Knoblauch, so dieser grausame Mist unter Jugendlichen. Aber es wird, Frau Oender, so beiläufig erzählt, als ob sie sagen wollten, bloß kein Identitäts-Herkunftsroman, bloß nicht in diese Schublade gesteckt werden wollen. Liege ich da richtig?
Da liegen Sie sehr richtig, genau. Es war mir wichtig, diese Themen, die mich auch natürlich persönlich betreffen, weil ich eben deutsch-türkischer Herkunft bin, zu beschreiben, sie der Protagonistin mitzugeben und aber irgendwie so diese großen Themen der Identität, der Herkunft, der Zugehörigkeit eher so nebenher laufen zu lassen und sie nicht in die Mitte zu stellen. Mhm. Ja.
Es ist ein unglaublich rasanter Stilmix, den Sie da veranstalten, mit enormem Tempo auch. Man liest sich da richtig in den Rausch. Und dann ziehen Sie noch so eine, ja, obszöne Tonspur, nenne ich das mal, in den Text ein. Das geht schon am Anfang los mit so einer Sex-Hotline, wo die Heldin mit ihren Freundinnen gackernd anruft. Dann aber richtig im Kapitel Hymen als Hindernis 2. Da heißt es echt wie im Porno, aber einem schlechten. Und da fallen Heldin und wir als Leser buchstäblich in ein Loch und da wird gevögelt und gefesselt und ejakuliert. Und diese Passage wird mehrfach wiederholt, dann in immer neuer Variation. Ich wieder so beim Lesen denke, hä, was macht sie denn hier? Jetzt kenne ich den literarischen Gag. Wollen Sie uns ihn erzählen?
Ja, also dieses Hymen als Hindernis 1 und 2, das kommt zweimal im Roman vor. Das ist eine Variation oder eine Anlehnung an den Text von Raymond Queneau, der in Stilübungen eine sehr, sehr banale Geschichte erzählt von einem Mann, der in einen Bus steigt, dann einen kleinen Streit hat mit einem Passanten und später irgendwie noch einen anderen Mann am Bahnhof trifft. Also total banale Geschichte. Und das Interessante aber an diesen Stilübungen ist, dass Kino eben den Inhalt sozusagen gegen die Form ausspielt. Und die Form, also er variiert diese Geschichte in 100 verschiedenen Variationen. Und das hat mir, und das erzeugt eine wahnsinnige Komik bei Kino. Und das hat mir total imponiert. Und ich habe dieses Prinzip quasi genommen in meinem Roman, um auch, auf einer anderen Ebene eben durch den Schmerz, der eigentlich nicht zu beschreiben ist, den die Protagonistin eigentlich nicht verbalisieren kann, nur durch immer Wiederholung, durch Variationen beschreiben kann.
Aber also ich habe sie wirklich bewundert, weil also ich kannte zufällig diese Stilübung auch von Quenot, aber ich habe es erst geschnallt, als sie hinten im Buch es erklären, dann dachte ich, ja genau. Und ich meine, nicht jeder kennt Raymond Queneau, das ist ein französischer Modernist, das ist Avantgarde, wirklich höchster Güte. Ich glaube aber trotzdem, Frau Önder, dass es Leserinnen und Leser geben wird, die sagen, also gerade diese Kapitel, die sind mir zu wirr und auch irgendwie so zu dreckig. Ja, also das ist richtig pornografisch zum Beispiel, natürlich auch selbst als Travestie. Thematisch ist es aber doch der Bezug auf eine ganz entschiedene Gewalterfahrung. Ja? Mhm. Am Anfang war doch gar kein Sex, heißt es mal. Am Anfang war Gewalt, heißt es dann auch ganz ernst und unironisch. Ist das der eigentliche Kern, das Trauma auch der Heldin?
Ja, eine gute Frage. Also ich denke, es gibt verschiedene Stränge, die traumatisch sind für die Protagonistin. Aber Gewalt ist natürlich ein zentrales Thema in diesem Text. Und auch da würde ich wieder auf den Titel verweisen. Wir wissen, wir könnten es eigentlich anders machen. Aber trotzdem passiert dieser Schmerz, trotzdem bleibt man darin.
Wie war das insgesamt für Sie, Frau Ender, dieses Buch zu schreiben, so als Roman? Was war das für eine Erfahrung?
Also ich habe eigentlich ein Theaterstück schreiben wollen und habe dann irgendwann gemerkt, naja, das wird irgendwie nicht so richtig so super szenisch. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt, naja, vielleicht ist es ja Prosa, was du da machst. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und es war wirklich ein großer Spaß. Ich habe sehr viel gelacht, ich habe aber natürlich auch sehr viel gelitten. Und
ja. Meine Theaterautorin Cartonnage hieß ihr Stück, das damals dann in Wien aufgeführt wurde. Ich habe da mal nachgelesen, das hat die Leute auch flach hingelegt. So toll soll es gewesen sein. Was glauben Sie denn, wie es weitergehen wird für Sie, so auch als Romancière oder mehr als Dramatikerin?
Also ich habe jetzt gerade aktuell Lust, ein bisschen wieder mal mich dem Theater zu widmen. Das vermisse ich auch ein bisschen, aber ich habe auch schon einen zweiten Roman im Kopf und hoffe, dass ich den noch werde schreiben können.
Glückwunsch jedenfalls zu diesem Debüt, Frau Ender, und danke, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und wir wissen, wir fallen synchron. Der Roman von Jade Yasemin Önder ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Die Lesart ganz im Zeichen neuer Bücher und damit nun zum zweiten starken Debüt dieser Saison, der erste Roman von Laura Svirtnia. Leserinnen und Leser der Zeit, die kennen ihren Namen. Sie arbeitet hauptberuflich bei der Wochenzeitung in Hamburg. Geboren und aufgewachsen ist sie aber in Bremen als Tochter eines armenischen Vaters und einer deutschen Mutter. Und ihre Familiengeschichte ist die Grundlage ihres Romans Auf der Straße heißen wir anders. Guten Tag, Frau Svirtnia.
Hallo.
Wie kam es zu diesem Buch, was wird näher? Wer im Journalismus arbeitet, sollte ja so das Gespür, die Nase für die Story haben. Ne? Eine interessante, unerhörte Geschichte, die sich zu erzählen lohnt. Wann hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Familiengeschichte das Zeug dafür hat?
Das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich saß beim Mittagessen mit einem Kollegen damals und habe ihm irgendwann mal von meinem Vater erzählt, der selbst noch nie in Armenien war, obwohl er Armenier ist und in Istanbul geboren wurde. Und der sagte, ach Laura, da müsstest du doch eigentlich mal einen Artikel drüber schreiben. Das habe ich dann auch getan und hinterher ist eben aus diesem Artikel die Idee für den Roman entstanden, der sich natürlich aber doch auch von meiner eigenen Geschichte entfernt.
Und was für eine packende Geschichte ist es geworden? Allein durch die Struktur schon, Sie teilen die Erzählung auf, die Familienmitglieder bekommen fortlaufend eigene Kapitel. Sie sind die Carla als Kind. Die Carla sind Sie als Erwachsene, die Carlotta als Teenager, dann gibt es Avi, ihren Vater als Kind, ihre armenische Mutter Mariam, die in den 1960er Jahren als Gastarbeiterin nach Deutschland kommt und schließlich noch Amine, die Urgroßmutter in ganz alter Zeit. Wie sind Sie denn auf diese Form von Stimmen gekommen?
Nee, man muss dazu vielleicht sagen, dass ich den Roman ja rückwärts, oder beziehungsweise ich erzähle ihn ja auf zwei Ebenen. Einmal vorwärts in der Gegenwartsebene, die Reise, die der Vater und die Tochter zusammen machen. Und dann rückwärts, also die Personen werden in ihren Rückblicken immer jünger. Und es beginnt dann in den 90er Jahren in Bremen-Nord und geht über die 60er Jahre in Istanbul bis hin zum Genozid. Und diese Struktur war mir von Anfang an eigentlich relativ schnell klar, weil ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber man begegnet ja öfter mal Menschen, die man vielleicht auf irgendeine Art und Weise komisch findet oder schräg, und man wundert sich, warum sind die eigentlich so? Und wenn man dann aber ihre Geschichte wissen könnte, würde man vielleicht wissen, warum sie so geworden sind. Und das wollte ich eben über die Generationen erzählen.
Wir brauchen uns nicht lange aufhalten bei der Frage, was hier autobiografisch und was erfunden ist. Mir war das beim Lesen ehrlich gesagt piepegal, weil alles völlig authentisch, lebensnah wirkt, ungeheuer plastisch und so voller präziser Details und Nuancen und Bezüge aus der armenischen Welt auch. Da habe ich mich aber gefragt, woher hat sie das? Von der Familie selbst kaum, denn oft heißt es im Roman, dass sie alle keine großen Erzähler oder Erzählerinnen waren.
Naja, also da sprechen Sie was Wichtiges an, weil mein Buch ist ja auch ein Buch über das Schweigen und das Nicht-Erzählen. Also eben das, was mit diesem sperrigen Wort transgenerationalen Traumata oft zu tun hat, dass die Leute nicht darüber reden. Und ich habe natürlich für diesen Roman sehr viel recherchiert. Also da war ich dann ganz Journalistin. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit Armenierinnen und Armeniern, mit Forschern. Ich habe auch gelesen und ich habe auch erfunden.
Ich meine, gerade an dem Vater Avi wird das deutlich. Also mehrfach sagt der Carla oder Carlotta, ach Kind, lass doch die alten Geschichten. Ne? Antwortet nur brummig, so kurz angebunden, wenn die Tochter fragt. Aber sie entwerfen dann seine Kindheit, die Jugend in Istanbul, ja wirklich so als ganz farbige, stimmige Erzählung. Seine Jahre auch in einem Internat in Jerusalem. Was war da zu finden? Oder das konnte man doch nicht erfinden, oder?
Nee, das ist die Geschichte, die der junge Avi erlebt, ist natürlich fiktionalisiert, aber gerade das zum Beispiel, wie das Jerusalem oder der 60er Jahre, das soll ja während des Sechstagekriegs spielen. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, das habe ich nur in einem Nebensatz untergebracht. Und oder das Istanbul der 50er Jahre, das ist natürlich, da war ich ja nie. Und da habe ich tatsächlich auch teilweise meine Familie zum Sprechen gebracht. Ah, also ja. Ich habe eben auch gefragt, wie sah es dort aus, und war ganz fasziniert, wenn mein Vater mir dann von den Sesamkringeln erzählt hat, die Männer da am Markt auf dem Kopf tragen, und habe dann daraus gelernt.
Natürlich schwebt über der Geschichte die furchtbare Tragödie des Genozids an der armenischen Bevölkerung in der Türkei während des Ersten Weltkriegs. Millionen Menschen wurden da getötet, aufs Grausamste abgeschlachtet. Carlotta erfährt davon das erste Mal durch eine Demonstration, wo es um die Anerkennung als Völkermord, ne, in Deutschland geht. In der Familie wurde das nie angesprochen. War das, Frau Zwirzen, ja bei Ihnen zu Hause tatsächlich so?
Ja, das ist, darüber habe ich damals auch diesen Artikel geschrieben, dass eben dieses große Thema des Genozids verschwiegen wurde, wie in ganz vielen armenischen Familien. Also es gibt auch viele Armenier, die sich damit sehr intensiv beschäftigen, aber es gibt eben auch solche, und gerade die in der Türkei groß werden, also auf dem Gebiet, wo sie seit Jahrtausenden eigentlich gelebt haben, aber heute nicht mehr so richtig dazugehören. Für die ist das ganz oft sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen.
Nun hat man als politisch wacher Mensch diese Debatte wohl gut im Kopf bei uns, auch weil die Türkei ja offiziell und beinhart diesen Völkermord leugnet. Was ich aber wirklich überhaupt nicht wusste, Frau Svetnia, dass es auch später Pogrome gab. 1955 etwa in der Septembernacht in Istanbul, wo hauptsächlich die griechische Minderheit Opfer eines wütenden Mobs wurde, der dort durch die Straßen zog, Menschen misshandelte, tötete, Geschäfte zerstörte. Aber auch armenische, jüdische und muslimische Menschen waren da Zielscheiben. Und diese Nacht, die schildern sie in dem Buch. Wie die Familie von Mariam, der Großmutter, sie mit Säugling Avi, in der Wohnung sitzt, in Todesangst, weil draußen gegrölt wird und die Scheiben klirren. Das ist ein Kapitel, da muss ich echt sagen, da gefror mir das Blut so in den Adern vor Schrecken. Wie war das für Sie, sich in diese Situation, diese Stunde hineinzuversetzen.
Ja, das ist ja auch ein Punkt tatsächlich, da bin ich bei der Recherche drauf gestoßen. Also ich unterhielt mich mit einer Frau, das war zufällig eine Cousine des ermordeten armenischen Journalisten Rand Dink. Das war wirklich durch Zufall, dass ich auch das erfahren habe, dass sie die Cousine war. Und ich sprach mit ihr und irgendwann erwähnte sie so am Rande, dass da auch Armenierinnen betroffen waren. Und ich habe dann dazu sofort angefangen zu recherchieren und auch mit einem Genozidforscher gesprochen. Und musste dann natürlich auch selber darüber nachdenken, dass meine eigene Großmutter in der Zeit dort auch gelebt hat und das eben auch so etwas war, was nicht erzählt wurde, weil es einfach wahrscheinlich zu grauenhaft war und was wir auch hier gar nicht wissen.
Und da aus dieser Zeit kommt auch der Romantitel her, Auf der Straße heißen wir anders, das sagt die Mutter zu Mariam, also Carlas Großmutter, als diese noch ein Kind ist, um ihr zu erklären, dass man sich ständig schützen muss. Ist dieser Satz eigentlich überliefert? Aus Wirtner oder von Ihnen?
Der ist von mir. Also das ist etwas, worauf ich gestoßen bin beim Schreiben. Also ich habe irgendwann zufällig gemerkt, dass alle meine Protagonisten zu einem irgendwie sich anders nennen. Also auch nicht immer aus Angst. Also die Carla nennt sich ja, oder beziehungsweise Carlotta nennt sich ja auch Carla, weil sie diesen typisch deutschen Namen, den ihr Vater ihr gegeben hat, damit sie sich ganz deutsch fühlt, nicht gerne haben möchte. Aber eigentlich ist es natürlich die Geschichte dieser Namen, die verschwinden. Und das ist ein großer Teil der armenischen Geschichte. Also es gibt ja auch ganz viele Dörfer, die heute nicht mehr armenisch heißen, die türkisch heißen. Aber es gibt eben auch diesen Fall, den sehr vielen Armeniern eben so gegangen sind, dass sie auf der Straße sich einen anderen Namen gegeben haben als zu Hause, damit nicht jeder weiß, dass sie Armenier sind.
Dankeschön, Frau Svirtnia, dass Sie bei uns waren. Ich habe gehört, dass Sie Ihren Koffer im Büro haben und nach Leipzig fahren zur Nichtmesse.
Genau, der steht hier vor mir, gepackt, und ich steige gleich in den Zug und
Was machen Sie denn dort?
Ich habe morgen auch eine Lesung, morgen Abend, Wein lesen. Ich habe gehört, es soll einen armenischen Wein geben. Da freue ich mich schon. Und genau, ansonsten schaue ich mir mal an, was da so los ist. Ich freue mich sehr.
Gehen Sie auch auf die Pop-Up-Messe, ne?
Natürlich.
Mal angucken. Also nochmal schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Alles Liebe Ihnen, alles Gute.
Vielen Dank.
Und der Roman von Laura Svirtnia, Auf der Straße heißen wir anders, ist im Klett-Cotta Verlag veröffentlicht. Ja, und damit schließen wir unsere Leipzig trotz allem Lesart. Morgen die nächste Ausgabe mit politischer Literatur, aber auch hier mit starkem Leipzig-Akzent. Wir berichten natürlich weiter, was in der Stadt los ist. Und am Nachmittag dann unser traditioneller Bücherfrühling, 3 Stunden lang ab 13 Uhr. Jetzt schon übrigens in unserer Audiothek im Themenband Alle lesen. Hier im Programm